Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Wenn die Welt das 1,5-Grad-Ziel halten, die Erderwärmung stoppen will, dann braucht es mehr.
Bisher tut kein einziges Land genug.
Das sagt Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion. Ab morgen findet die Weltklimakonferenz COP28 in Dubai statt. Und da wird sich zeigen, ob sich die einzelnen Staaten zu mehr Klimaschutz durchringen können. Wir machen gleich einen kleinen Ausblick auf diesen zweiwöchigen Klimagipfel. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin beim Fahrradfahren gestern fast wieder erfroren. Es ist kälter geworden und irgendwie fühlen sich so, 5 Grad am Anfang des Winters kälter an als später irgendwann im Februar, März.
Tatsächlich ist es so, dass die Kälte- und Wärmerezeptoren funktionieren im Winter genauso wie im Sommer.
Das sagt der Physiologieprofessor Thomas Korff. Aber wenn das so ist, woran liegt dann dieses unterschiedliche Kälteempfinden? Klären wir gleich hier und fragen uns auch, ob man das irgendwie trainieren kann, wie man sich an diese Kälte schneller gewöhnt. Als allererstes schauen wir aber auf eine Meldung vom Verfassungsschutz. Es ist Mittwoch, der 29. November. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Der Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober und der darauffolgende Krieg in Israel und Gaza, der sorgt dafür, dass auch die Terrorgefahr in Deutschland wächst. Die Gefahr vor Anschlägen sei so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Das sagt Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang. Und das Ganze einordnen kann uns jetzt der ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt. Holger, wie alarmiert klingt Thomas Haldenwang im Moment?
Ja, schon ein bisschen. Alarmiert ist vielleicht, weiß ich nicht, also besorgt ist vielleicht das Wort, was ich noch ein bisschen passender finde. Aber es ist so deutlich wie ganz lange nicht. So deutlich wie vielleicht noch nie von Thomas Haldenwang, von seinen Vorgängern. Haben wir das in anderen Zeiten auch in der großen Deutlichkeit gehört. Gerne auch in der Weihnachtszeit, dass es eben Hinweise darauf gab, dass islamistisch motivierte Terroristen etwas tun könnten. Und das jetzt ist doch schon sehr deutlich und durchaus, glaube ich, nicht ganz unbegründet.
Warum steigt die Terrorgefahr in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, wenn die Lage in Nahost, also in Israel und Gaza, eskaliert, so wie es ja jetzt seit Wochen auch der Fall ist?
Also die Kalkulation der Sicherheitsbehörden ist, dass es immer wieder, auch in den vergangenen Jahren, Ereignisse weltpolitischer Dimension gegeben hat, die dann im Kleinen Leute auch in Deutschland oder in Mitteleuropa motivieren, auch etwas zu tun, weil sie emotionalisiert sind, weil sie der Meinung sind, das ist sowas wie ein Weckruf für sie. Und diese furchtbaren Bilder, die krassen Nachrichten, die wir aus Israel und Gaza hören, die sind natürlich in einem ganz besonderen Maße dazu geeignet, Leute mit extremen Ansichten in irgendeiner Form zu polarisieren. Und auf der anderen Seite haben das auch Terrorgruppen erkannt. Das haben wir im Grunde schon wenige Stunden nach den Anschlägen und Angriffen des 7. Oktober bemerkt, dass auch Terrororganisationen wie Al-Qaida, also die fast schon vergessene islamistische Terrororganisation, die hinter den Anschlägen des 11. September 2001 steckt, oder der sogenannte Islamische Staat, der ja auch schon mal deutlich prominenter aufgetreten ist als in der letzten Zeit, die haben versucht, sich da drauf zu setzen, auch wenn sie eigentlich mit dem, was die Hamas tut, gar nicht so viel zu tun haben, aber sie sehen eben die Chance, dass sie davon profitieren können und dass eben ihre Anhänger jetzt etwas tun könnten, eben unter dieser großen emotionalen Situation.
Es gab auch seit dem 7. Oktober Anschläge oder versuchte Anschläge in Frankreich, Belgien, auch in Deutschland ist vor ein paar Wochen ein Terrorverdächtiger in Duisburg festgenommen worden. Zeigen diese Ereignisse, dass die Gefahr auch wirklich real gestiegen ist, dass die da ist?
Also bezogen auf den jungen Mann, der in Duisburg festgenommen worden ist, muss man formal sagen, da laufen die Ermittlungen. Das hat kein Richter bislang entschieden. Das sieht alles durchaus interessant und relevant aus, aber da ist es einfach noch ungeklärt. Und das gilt auch für eine Geschichte vom heutigen Tag, wo es so aussieht, als wenn zwei sehr junge Menschen im Alter zwischen 15 und 16 Jahren in Nordrhein-Westfalen und in Brandenburg möglicherweise gemeinsam etwas geplant haben. Aber das sage ich alles mit aller Vorsicht, weil das sind Situationen, in denen die Polizei sich entscheidet, zuzugreifen, um sich die Sache genauer anzugucken. Da gibt es nach meinem Eindruck auch gute Gründe in den Fällen, die ich eben genannt habe. Aber genauso gut ist es abzuwarten, was da am Ende bei rauskommt. Denn alle sind nervös. Es kann durchaus sein, dass da auch mal im Einzelfall etwas überbewertet worden ist. Es kann aber genauso gut sein, dass das tatsächlich Terrorplanungen gewesen sind, die die Polizei rechtzeitig bemerkt hat.
Wer ist von dieser erhöhten Anschlagsgefahr vor allem bedroht? Sind das vor allem jüdische, israelische Einrichtungen?
Ganz sicher sind jüdische oder israelische Einrichtungen gerade besonders bedroht, nicht nur durch islamistische Terroristen, sondern in dieser gesamt aufgeheizten Situation, darüber berichten wir ja auch in den vergangenen Tagen sehr häufig, auch von anderen Antisemiten, die sich eben in diesem Konflikt versuchen zu positionieren und vom Farbbeutel bis zum körperlichen Übergriff etwas zu tun. Man muss aber deutlich sagen, aus der Ideologie, aus den Gedanken der islamistischen Terroristen geht es eigentlich nur darum, wer den richtigen Glauben hat, also den ihrer konkreten Gruppierung und denen, die Ungläubige sind. Und das sind alle anderen. Das bist du, das bin ich. Das sind aber auch viele Muslime, die die harte Auffassung der jeweiligen Gruppe nicht teilen. Und deswegen ist es ganz, ganz häufig den islamistischen Terroristen eigentlich egal, wen sie treffen, weil sie sagen, alle, die nicht an unserer Seite stehen, sind sowieso gleich ungläubig und ein dankbares Ziel. Hm.
Welchen Plan haben die Sicherheitsbehörden, wenn da eine wachsende Bedrohungslage ist, wie man ja dieser Lage begegnet?
Das sind sehr, sehr unterschiedliche Maßnahmen. Einige bekommen wir davon mit, andere bekommen wir glücklicherweise nicht so deutlich mit. Zu den Dingen, die wir, glaube ich, ja schon seit Jahren einfach gewohnt sind und die uns gar nicht mehr so sehr auffallen, ist, dass man große Veranstaltungen wie zum Beispiel Weihnachtsmärkte versucht zu schützen gegen klassische terroristische Angriffsszenarien. Das sind die berühmten Betonpoller, die ja inzwischen so etabliert sind, dass sie in manchen Weihnachtsmärkten aussehen wie kleine Buden oder solche baulichen Maßnahmen. Und das ist aber auch viel Vorfeld Aufklärung und das ist viel, sich damit beschäftigen, was die Personen tun, die man ins radikale Spektrum einsortiert, sich dafür zu interessieren, mit wem treffen die sich, was machen die gerade. Da darf man sich auf der anderen Seite aber auch keine Illusion machen, das sind so viele, dass das überhaupt nicht leistbar ist, alle von denen rund um die Uhr zu überwachen, sondern das muss immer pro Tag, pro Woche eine Auswahl der Sicherheitsbehörden sein, wen hält man für besonders relevant. Da kann man Glück haben und an den Richtigen dran sein und es kann schiefgehen. Das haben wir beim Anschlag auf den Breitscheidplatz bemerkt, der von einem Mann durchgeführt worden ist, den man sehr wohl als radikal kannte, den man aber in den entscheidenden Wochen eben nicht sorgfältig genug beobachtet hatte.
Der Verfassungsschutz warnt davor, dass die Gefahr vor Terroranschlägen so hoch ist wie seit Jahren nicht, vor allem seit dem Krieg in Nahost. Eingeschätzt hat uns das Ganze ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt. Danke dir, Holger.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn es um internationale Anstrengungen beim Klimaschutz geht, dann ist die Weltklimakonferenz COP das größte Gremium und die startet morgen in Dubai. Erwartet werden in den 2 Wochen mehr als 70.000 Gäste, so viele wie noch nie. Und was bei dieser Klimakonferenz im Fokus stehen wird, darüber habe ich mit Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion gesprochen. Er begleitet die Konferenz für uns in Dubai. Hallo Georg.
Hallo Rahel.
Georg, das 1,5-Grad-Ziel, also die Erderwärmung um maximal 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter ansteigen zu lassen, das ist seit der Klimakonferenz in Paris vor 8 Jahren das Ziel, an dem die Klimaschutzbemühungen gemessen werden. Die Klimaforschung sagt aktuell aber auch, das wird immer enger, das noch zu schaffen. Wird die Agenda bei der Konferenz in Dubai dieser Dringlichkeit gerecht?
Die Agenda, ja, es gibt das Thema Global Stocktake, also weltweite Bestandsaufnahme, im Mittelpunkt und dieser Konferenz. Und da ist laut Vorbereitungsdokumenten die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit im Klimaschutz klar benannt. Der Anspruch läuft darauf hinaus, dass wir bis 2030 die Emissionen von CO2 und anderen Treibhausgasen weltweit in etwa halbieren müssen. Und die Erwartung bei der derzeitigen Politik der Staaten ist, dass die Emissionen zwar nicht weiter steigen, aber auch nicht wesentlich zurückgehen. Das Ergebnis wird vermutlich dieser Dringlichkeit nicht gerecht werden, denn der Abschied von Kohle, Öl und Gas ist noch nicht in Sicht, zumindest nicht in dieser Dringlichkeit. Es wird einen Aufruf zu freiwilligen Aktionen geben und was das genau heißt und worauf das dann hinausläuft, es könnte darauf hinauslaufen, dass die Klimakatastrophe ein wenig stärker gebremst wird als bisher, aber ein ausreichender und so weitgehender Fortschritt ist nicht in Sicht. Und deswegen sagen immer mehr Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftler, dass das 1,5-Grad-Limit überschritten wird, dauerhaft oder zumindest um einige Zehntel Grad und zumindest um einige Dekaden. Das wird dann schon Schaden am Klima anrichten und an der Natur.
Was müsste aus deiner Sicht unbedingt entschieden werden, damit man hinterher zumindest sagen kann, die hat zumindest was gebracht, die COP28?
Es müsste eine politische Erklärung rauskommen, die genügend Druck aufbaut, damit die einzelnen Staaten sich selbst höhere Klimaziele setzen, dass die Staaten sich Klimaziele in eigener Verantwortung setzen. Das ist ja die Logik des weltweiten Klimaschutzes. Bisher tut kein einziges Land genug. Man muss sagen, dass die Europäische Union insgesamt noch am nächsten dran ist, aber auch sie ist noch in ihren Anstrengungen ein Stück weit davon entfernt, ihren Beitrag zur Begrenzung der Erderwärmung um 1,5 Grad zu leisten. Wichtig wäre für mich, dass nicht nur erneuerbare Energien verstärkt werden, sondern auch Öl und Gas tatsächlich auslaufen. Neue Projekte für Öl- und Gasförderung und auch für Kohleförderung, die wären mit dem Klimaziel nicht vereinbar. Dazu muss kommen, dass die Entwicklungsländer genügend Geld kriegen als Schadensersatz und auch damit sie Klimaschutz in ihren eigenen Ländern machen und sich an die Auswirkungen des Klimawandels anpassen können. Auch da ist Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander bisher.
Stichwort Öl und Gas. Präsident der Konferenz ist Sultan Ahmed Al-Jaber. Der ist gleichzeitig Chef des nationalen Ölkonzerns der Vereinigten Arabischen Emirate. Daran gibt es viel Kritik. Kann es mit ihm überhaupt Vereinbarungen geben, um den Klimawandel zu verlangsamen?
Naja, es ist ja bei UN-Konferenzen immer so, dass alle an einem Tisch sitzen und dass Entscheidungen einmütig getroffen werden. Da sind nicht nur diejenigen, die für Fortschritte im Klimaschutz sind, sondern auch Staaten, die bremsen. Und dass ein Ölstaat Gastgeber dieser Konferenz ist und ein Ölmanager Leiter der Konferenz, das spiegelt auch das Kräfteverhältnis innerhalb der asiatischen Gruppe wider, die dieses Mal die Gastgeberrolle aussuchen musste. Beim UN-Prinzip der Einmütigkeit kommt es also nicht nur auf den Sitzungsleiter an, aber es gibt die Kritik, dass ein Ölmanager den Fortschritt eher behindert und diese Kritik ist sicher berechtigt. Aber es ist insgesamt so, dass reiche Staaten es sich auch leisten können, so eine Klimakonferenz auszurichten, arme Staaten eher nicht und das gibt dem Klimaschutz eine gewisse Schlagseite, es macht ihn nämlich schwächer.
Ich habe es eben schon gesagt, es ist die größte Klimakonferenz ever. Es wird auch viel kritisiert, dass allein aus Deutschland 250 Leute anreisen werden aus der Regierung und aus Behörden. Machen mehr Teilnehmende so eine Klimakonferenz besser?
Ich glaube, dass es unbedingt angemessen ist, dass mehr Leute zur Klimakonferenz fahren. Das hängt damit zusammen, dass sich die Aufgabe solcher Klimakonferenzen gewandelt hat. Früher war es bis 2015, bis zum Pariser Abkommen, Hauptaufgabe, ein Abkommen auszuhandeln, also einen Beschlusstext. Und jetzt geht es immer darum, mit einer Art Messecharakter Lösungen zu vereinbaren. Bilaterale Abkommen, auch Abkommen zwischen Firmen, Instituten, Kooperationen. Institute präsentieren da Technologien und Vereinbarungen werden getroffen. Und das hat mehr einen Messecharakter als den Charakter einer Konferenz. Und dass da mehr Leute sich drum kümmern, das spiegelt ein bisschen auch wieder, wie dringlich das Problem geworden ist und wie viele Menschen sich um eine Lösung bemühen. Also wenn viele da mitmachen, dann ist das meiner Meinung nach sehr positiv zu bewerten.
Sagt Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion über den Start der COP28, der Weltklimakonferenz, die morgen in Dubai startet. Geht 2 Wochen lang und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, werden immer wieder drüber berichten. Danke dir, Georg.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Rauchen ist ungesund, teuer, macht süchtig. Sind also 3 gute Gründe, die Zahl der Raucherinnen und Raucher zu reduzieren in einem Land. Frankreich hat sich jetzt ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt und hilft mit einem Gesetz nach. 2032 soll die erste Generation in Frankreich leben, die rauchfrei ist. Also in 9 Jahren. Das sind also jetzt diejenigen, die gerade noch in die Grundschule gehen ungefähr. Die wären dann so im rauchfähigen Alter. Wir schauen drauf, fanden das spannend und wir schauen auch drauf, was andere Länder machen, um die Zahl der Raucher innen zu reduzieren. Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt hat sich heute mit dem Thema beschäftigt. Was besagt denn genau dieses neue Anti-Raucher-Gesetz in Frankreich?
Das Gesetz sagt erstmal no. Also nein zum Rauchen. Das Rauchen in der Öffentlichkeit soll im kommenden Jahr stark eingeschränkt werden. Zum Beispiel irgendwie schön am Strand in Südfrankreich eine rauchen. Nein.
No.
In Parks, in Wäldern auch und in der Umgebung öffentlicher Orte, da sind zum Beispiel Schulen gemeint, da darf dann auch nicht mehr geraucht werden. Bisher gab es in Frankreich ja so ein bisschen über 7000 rauchfreie Zonen, meistens aber so auf gute Initiative von Kommunen einfach. Das soll sich quasi umdrehen. Also die Ausnahmen sollen zur Regel werden, das hat Frankreichs Gesundheitsminister Aurélien Rousseau gesagt. Rauchen ist keine banale Sache, täglich sterben seiner Aussage nach 200 Menschen daran.
Ce que nous voulons avec ce plan, c'est sortir de la banalisation du tabac. Ce sont 200 morts évitables par jour. C'est un chiffre terrible.
Und der Preis für Kippen soll sich auch deutlich erhöhen. Eine Schachtel kostet in Frankreich eh schon 11 Euro und bis 2026 soll sie 13 Euro kosten.
13 Euro für eine Packung Kippen, das ist ja schon eine ganz schöne Stange Geld. Was ist mit E-Zigaretten? Viele Leute sind ja aufs Vapen umgestiegen.
Also da darf sich in Frankreich mindestens die Umwelt freuen, denn diese Vape-Pens, die werden auch verboten. Also diese eigentlich ja Einwegzigaretten, ne? Die rauchst du mit Apfel-Kirschgeschmack so lange, bis die kleine Batterie da drin leer ist. Und die ist wirklich klein, die sind schnell leer. Nach 600 Zügen ist Schluss, dann werden die einfach in Müll geworfen. Das ist eine Umweltsauerei und deshalb werden die in Frankreich auch verboten.
Wie sehen denn eigentlich die Zahlen in Deutschland bisher aus?
Ja, du hast ja gesagt, wir haben geguckt, wenn wir feiern gehen, dann stehen da schon irgendwie weniger Leute vor der Tür gefühlt und rauchen als früher. Das belegen auch Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Aber es gibt jetzt eine Corona-Delle. Forschende sagen, durch Corona ist der Trend doch nochmal nach oben gegangen. Es haben auch mehr Jugendliche angefangen zu rauchen als sonst. Deutschland macht's halt zusätzlich auch Leuten immer noch zu einfach, sagt Heino Stöver, der ist Suchtforscher an der Uni Frankfurt.
Wir haben Zigarettenautomaten, so viel wie kein anderes Land auf der Welt. Wir haben eine sehr laxe Kontrolle des Alters beim Verkauf und so weiter. Und diese Gesamtpolitik, diese fehlerhafte Tabakkontrolle, die trägt natürlich auch noch dazu bei, dass die Kippe tatsächlich zum täglichen Leben vieler eben noch dazugehört.
Die Weltgesundheitsorganisation, die haben mal untersucht, welche Maßnahmen umgesetzt werden, um Tabaksucht zu bekämpfen. 36 Länder wurden untersucht. Deutschland ist auf dem letzten Platz gelandet.
Ja gut, da ist noch Luft nach oben, auch was die Preise der Zigarettenschachteln angeht, wahrscheinlich, wenn man sich Frankreich mit 13 Euro ansieht. Also, wir halten fest, Frankreich verschärft seine Gesetze. Mhm. In Neuseeland, haben wir auch häufiger darüber berichtet, wollte man ja eigentlich schon lange mit einem sehr strengen, guten Beispiel vorangehen. Das ist jetzt aber gescheitert.
Ja, Neuseeland hatte eines der strengsten Nichtrauchergesetze der Welt geplant. Leute, die nach 2009 geboren wurden, sollten in ihrem Leben keine Zigaretten mehr kaufen dürfen. Never ever. Das wollte aber die frühere Labour-Regierung einführen in Neuseeland. Mittlerweile sind die Konservativen an der Macht. Die haben das Gesetz letzten Montag gekippt. Also Neuseeland wird kein Vorreiter mehr sein, aber es gibt sowieso noch strengere Länder.
Was sind die strengsten Nichtraucher-Innenländer der Welt?
Also ich kann selber berichten, dass Panama sehr streng ist. Okay. Ich bin da nämlich schon mal von der Polizei des Platzes verwiesen worden, weil ich geraucht habe und das nicht wusste. Es ist an den meisten öffentlichen Orten da verboten und auch in der Gesellschaft so als ziemlich assi irgendwie verpönt. Am falschen Ort rauchen kostet da bis zu 300 Euro Strafe. Das Tabakgesetz ist ganz neu von diesem Jahr jetzt, gilt als eines der strengsten der Welt, weil Rauchen fast überall verboten ist. Und natürlich haben wir Bhutan. Ich habe mal die Liste der strengsten Länder angeguckt. Mexiko ist da auch weit vorne dabei, aber Bhutan, das war 2004 das erste Land der Welt, das den Verkauf von Tabak und das Rauchen an allen öffentlichen Orten untersagt hat. Wer dagegen verstößt, kann bis zu 5 Jahre in den Knast kommen.
Und denkst du, dass die Menschen in Bhutan deswegen dort so glücklich sind?
Bhutan, ja, wahrscheinlich schon.
Gilt ja immer als eines der glücklichsten Länder oder das glücklichste Land der Welt. Ne? Okay. Glück als Staatsziel.
Also Rauchen macht nicht glücklich.
Es wird generell schwieriger mit dem Rauchen und teurer. Frankreich will im kommenden Jahr das Anti-Rauchergesetz verschärfen. Eine Schachtel Kippen sollen 13 Euro kosten. Deutschland hinkt, was das angeht, noch ziemlich hinterher, hat uns Christian Schmidt aus dem Deutschlandfunk Nova Team zusammengefasst. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das hier, das hört man gerade wieder sehr viel um sich herum. Ja, Gesundheit muss man da sagen. Es ist kalt geworden. Viele sind gerade krank. Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass 7 Millionen Menschen in Deutschland aktuell erkältet sind. Das sind knapp 9%, also es sind ziemlich viele. Und das heißt natürlich auch für viele Ärztinnen und Ärzte volle Wartezimmer und Praxen. Und deshalb plant die Bundesregierung wieder die Option, dass wir uns per Telefon krank melden können. Soll möglicherweise schon ab dem 7. Dezember gelten. Und Applaus dafür gibt's von Malik Böttcher. Er ist Hausarzt im Berlin und mit ihm habe ich drüber gesprochen. Hallo Malik.
Hallo.
Malik, wie ist das denn gerade bei dir in der Praxis? Ist es ziemlich voll oder was beobachtest du?
Ja, also wir haben in der Praxis auf jeden Fall eine ganz gute Sortierung. Das heißt, wir haben eine Akutsprechstunde und eine Terminsprechstunde und versuchen, die voneinander irgendwie so ein bisschen fernzuhalten, die infektiösen Patienten. Das klappt aber momentan nicht mehr, weil es einfach so ein großer Andrang ist, dass die Patienten also trotz Terminsprechstunde einfach reinkommen und dann dort stehen, auch teilweise fieberhaft. Und bei einigen ist es wirklich nur der Grund, dass sie eine Krankmeldung haben und sich dann 2 Tage unter der Bettdecke verkriechen wollen.
Ja.
Und deswegen der Besuchsgrund. Und da finde ich es total in Ordnung, wenn diese Patienten, wenn wir die kennen, uns anrufen und sagen, ey, bitte, bitte schickt mir eine AU für 3 Tage. Das muss so sein und das finde ich total okay.
Und du hast schon gesagt, es kommen viele auch gerade rein, die halt dann einfach eine Krankschreibung brauchen, ne? Die jetzt vielleicht auch nicht so unfassbar krank sind, aber die halt einfach sich auskurieren müssen, zu Hause bleiben müssen. Wie machst du das dann gerade? Also das heißt, die müssen zu dir kommen, ne? Du hast keine andere Möglichkeit, die dann krank zu schreiben oder wie läuft's?
Genau. Ja. Wir machen das momentan aktuell so, dass wir die am Tresen schon befragen nach den Symptomen und wenn dann kein starkes Fieber dabei ist und der Patient den Eindruck erweckt, es will wirklich nur diesen Zettel haben, dass wir das dann relativ rasch sozusagen auf dem Flur schon erledigen, wenn wir dabei entdecken, dass der Patient doch irgendwie anfängt, irgendwie ein bisschen Dyspnoe zu zeigen, also so eine Luftarmut, dann hören wir ihn natürlich ab und untersuchen ihn. Aber das ist bei den wenigsten der Fall. Die meisten sind einfach banal erkältet. Das bedeutet aber nicht, dass die arbeiten gehen können, sondern dann sind die oft einfach ausgenockt und liegen im Bett und sind einfach ein bisschen derangiert und haben auch nichts auf Arbeit zu suchen, weil sie auf dem Weg und dort natürlich dann andere Leute auch anstecken können. Von daher ist es völlig in Ordnung.
Ja, und das heißt aber auch, also du hast ja schon gesagt, dann wäre es eben so eine telefonische Krankschreibung, damit Menschen, die eben nicht so sehr krank sind, die auch quasi wissen, was sie haben, ne, und jetzt nicht mega Fieber haben, dass die dann einfach anrufen und gar nicht erst das Haus verlassen müssen. Das würdest du sagen, ist schon auch perspektivisch, wäre das eine dauerhaft gute Idee, die dir auch helfen würde in der Praxis?
Ja, total. Also was wir nie richtig verstanden haben, warum Ärzte, die ja im Heilberuf tätig sind und deren Heilaufgabe das Vordere ist, warum wir im Endeffekt eine große bürokratische Maschine sind, die sozusagen den Arbeitgebern da noch so einen Attest ausstellt. Das macht wahnsinnig viel Arbeit, es kostet unglaublich viel Geld, muss man wirklich sagen, weil wir ja auch dafür bezahlt werden müssen. Und man könnte sich da wirklich vieles vereinfachen, indem man diese Kosten reduziert, den Druck damit auch aus den Praxen nimmt, die infektiösen Patienten eben nicht im Wartezimmer sitzen hat. Also von daher plädiere ich total dafür, dass es einen Weg für eine Krankmeldung geben muss in Zukunft, die nicht in der Praxis vor Ort stattfindet. Und das kann telefonisch, das kann per Videocall sein, aber das muss auf jeden Fall in Zukunft besser organisiert werden.
Jetzt könnte man natürlich auch denken, okay, wenn das so easy ist, sich per Telefon krankschreiben zu lassen, können sich auch einfach Leute krankschreiben lassen, die gar nicht krank sind. Die müssen sich ja nicht mal vorstellen.
Richtig, das schaffst du aber auch in der Praxis. Also wir sind ja keine forensischen Ärzte, wir sind ja Ärzte, die mit dem Patienten ein Vertrauensverhältnis haben. Und wenn mir ein Patient gegenüber sitzt und sagt, ich habe die ganze Nacht auf Toilette gesessen, dann werde ich mit Sicherheit nicht sagen, oh, Sie sehen aber gerade so aus, als würde das nicht stimmen. Mhm. Ich verweigere die Krankschrift. Also wie gesagt, wir sind keine Richter. Wir können natürlich bei längeren Krankschreibungen prüfen wir das sehr intensiv. Ja, das heißt also alles, was länger als eine Woche ist, da schauen wir auch wirklich ganz genau hin, ob die Symptome so ein bisschen passen und dem noch Fachärzte zu rate. Aber du kannst nicht uns jetzt da hinstellen und dass wir die Leute angucken und einen Lügendetektor anschließen und sagen, das stimmt gar nicht, sie gehen bitte zur Arbeit.
Ab wann würdest du zum Schluss noch sagen, sollte man dann aber doch zum Arzt, zur Ärztin gehen und da reicht es dann eben nicht, das einfach nur telefonisch zu machen?
Wenn die vitalen Einschränkungen, also vor allen Dingen, wenn du vorher krank bist, das ist immer ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn da ein Risiko ist für deine Gesundheit, weil du sowieso vielleicht Immunsuppressiva nimmst oder andere stärkere Einschränkungen in der Lunge hast etc., dann ist es immer wichtig, dass der Arzt sofort abhorcht, untersucht und einen Blick reinwirft und eventuell auch nochmal Blut abnimmt, Entzündungsparameter testet etc. Aber wenn du vitale Gefährdungszeichen zeigst in deiner Häuslichkeit, dann sollte man nicht versuchen, das per Telefon zu regeln und dann den Helden spielen, sondern alles, was immer mit Luftnot, mit Herzrasen, mit Temperatur über 39,5 länger als 3 Tage. Das muss dann ärztlich gesehen werden. Und dafür gibt es ja auch den ärztlichen Hausbesuchsdienst. Das heißt, man kann dann auch, wenn die Einschränkungen sehr groß sind, die Patienten zu Hause besuchen, in der Ausnahme.
Sagt Hausarzt Malik Böttcher. Er ist Fan der telefonischen oder elektronischen Krankschreibung. Die soll vielleicht im Dezember wieder möglich sein, weil einfach gerade auch ganz viele Menschen krank sind. Malik, ich danke dir sehr fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Finger und Ohren finde ich am allerschlimmsten im Winter, also wenn es kalt wird. Das friert bei mir als allererstes ab und wir haben es wahrscheinlich alle gemerkt, die Temperaturen sind in den letzten Tagen deutlich runtergegangen. Vor allem auf dem Fahrrad muss man sich wirklich warm anziehen. Und wir haben uns aber heute gefragt, warum fühlen sich so 5, 6, 7 Grad am Anfang des Winters mega kalt an und am Ende so Richtung Frühling, aber deutlich wärmer. Und kann man dieses Kälteempfinden verändern? Darüber habe ich gesprochen mit dem Physiologen Thomas Korff von der Universität Heidelberg. Herr Korff, wenn man jetzt so aus dem warmen Sommer oder auch einem schönen Spätherbst kommt, ne, dann kommen einem ja so plötzlich ja 10 oder 5 Grad, wenn es einstellig wird, oft kälter vor als im Frühjahr, wenn man aus dem kalten Winter wieder raus in wärmere Temperaturen hineingeht. Woran liegt das?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass die Kälte- und Wärmerezeptoren funktionieren im Winter genauso wie im Sommer. Mhm. Allerdings hat der Organismus dann Zeit gehabt, sich auf die Umgebungstemperaturen anzupassen. Und darüber hinaus ist es so, dass wir auch selber unser Verhalten natürlich anpassen an die Umgebungstemperatur. Das ist zum Beispiel ganz klassisch, wenn dann irgendwann der klassische Kälteeinbruch kommt, dann hat man meistens noch Kleidung an, die dafür einfach ungeeignet ist, weil man denkt, ach, das geht noch. Und das führt dann eben auch dazu, dass man diese Kälte ein Stück weit anders empfindet. Das liegt daran, dass die Haut auch dann anders durchblutet ist, dass wir eine andere Energieproduktion im Winter aufbauen, die einfach erhöht ist. Und damit ändert sich dann auch ganz einfach die Geschwindigkeit der Gegenreaktion, die unser Körper parat hält. Also frieren bei Auskühlung oder eben schwitzen bei Überhitzung. Und das geht einfach schneller.
Das heißt aber, es ist eine Mischung. Also es liegt A daran, dass wir vielleicht auch noch einfach zu dünn angezogen sind. Es ist aber schon auch so, dass da wirklich im Körper Gewöhnungsprozesse stattfinden und dass der Körper sich auf tiefere Temperaturen einstellen kann.
Ganz genau so ist es. Also da ändert sich eine ganze Menge. Es gibt noch viel zu erforschen in dem Punkt. Also das, was am bekanntesten ist, ist einfach der Körper durch die Kältereize über den sogenannten Hypothalamus im Gehirn anfängt, die Energieproduktion hochzufahren. Und das kennt man ganz aktiv dann sogar, wenn man wirklich friert und Muskelzittern erlebt. Das ist auch eine Art der Wärmeproduktion, aber wahrscheinlich nicht ganz so effektiv wie ursprünglich mal gedacht. Aber diese normale Wärmeproduktion kann allein schon durch diese Aktivität hochgefahren werden. Das heißt, wir produzieren mehr Wärme im Körper, die uns dann eben überall zur Verfügung steht, auch in der Haut. Und das allein ändert dann schon auch das Kälteempfinden. Und in der Haut selber gibt es auch viele Anpassungsreaktionen bei Kälte. Dann wird die Haut weniger stark durchblutet. Und damit ist auch gerade am Anfang, wenn wir sehr stark noch auf diese Kälte reagieren, durch die Absenkung der Durchblutung die Hauttemperatur auch gering. Und dann wird es einem sofort praktisch gefühlt kalt, weil das relativ rasch noch geht, weil der Körper eben noch nicht eingestellt ist. Wenn er eingestellt ist, ändert sich das.
Und kann man diese Einstellung des Körpers, also Klamotten kann man natürlich regeln, ne? Man kann sich dicker oder dünner anziehen, aber kann man diese Einstellung des Körpers, dass man sich eben dann auch an diese kälteren Temperaturen gewöhnt, beschleunigen?
Ja, das kann man in jedem Fall, indem man sich eben aktiv dann auch mal kühleren Temperaturen aussetzt. Das kann man auf verschiedene Art und Weise machen. Praktisch ist es, wenn man regelmäßig rausgeht. Nur wichtig ist, es muss halt regelmäßig sein. Mhm. Es nützt nichts, das einmal zu machen, sondern das heißt, Kälteexposition eben, wenn man auf dem Weg zur Arbeit sowieso täglich der Kälte exponiert wird, dann ändert man nicht nur das Verhalten, sondern auch der Körper passt sich an. Das heißt, Anpassungsreaktionen gehen schneller vonstatten und der Grundumsatz, also Wärmeproduktion, wird erhöht. Und darüber hinaus kann man natürlich aktiv auch noch was tun. Immer Sport zum Beispiel ist immer gut, ganz körperlich, Ausdauertraining und so weiter, Muskelaufbau fördert man damit die Durchblutung und auch die Geschwindigkeit, mit der man auf Umgebungssituationen reagieren kann. Und schließlich, das, was auch noch empfohlen wird, ist zum Beispiel Kälteexposition durch 30 Sekunden etwa Kaltduschen, also moderate Kälteexposition. Das soll dann auch die Anzahl der Krankheitstage pro Jahr verhindern, wenn man den Studien glauben darf.
Jetzt habe ich noch den Tipp eines Kälteforschers gelesen, der sagt, ja, vielleicht kann man im beginnenden Winter auch vielleicht die Winterjacke noch ein bisschen im Schrank lassen, vorübergehend, damit man sich quasi der Kälte aktiv ein bisschen mehr aussetzt und sich dann schneller dran gewöhnt. Was halten Sie von dem Vorschlag?
Tja, das ist praktisch auch so eine moderate Kälteexposition, aber Vorsicht, wenn man dann eben in den Bereich kommt, wo man friert und anfällig ist für Erkältungskrankheiten und so weiter. Also man muss da auch sehr genau aufpassen und sich selber einschätzen, ob das dann eben was ist oder wie man sich dann eben an die Kälte gewöhnen soll. Es macht keinen Sinn, wenn man schon angeschlagen ist oder man weiß, dass man empfindlich auf Kälte reagiert, das dann zu forcieren und am Ende dann irgendwie sich erkältet oder unwohl fühlt. Aber tatsächlich ist es, wenn man anpassen will, dann moderate Kälteexposition in der Art und Weise, wie man sich am besten da drin dann wohlfühlt. Ja, das kann natürlich eine Möglichkeit sein, sicherlich.
Sagt Professor Thomas Korff von der Uni Heidelberg. Mit ihm habe ich drüber gesprochen, wie wir uns jetzt auch zu Winteranfang an die kalten Temperaturen gewöhnen. Herr Korff, ich danke Ihnen sehr für die Tipps und Erklärungen.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.